Jedermann von euch kennt bestimmt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist ja ein Gleichnis, das sehr, sehr berühmt ist, oder? Und das ist ein Gleichnis, das eigentlich immer in der gleichen Sache übersetzt wird und ausgelegt wird. Der eine, der wegging von zu Hause und der andere, der zu Hause blieb. Aber ich habe da die Sache mal überlegt und habe mir gesagt, das geht doch nur nicht diese beiden an im Erlösungsplan, da muss noch etwas anderes dabei sein. Und ich bin dann etwas weiter zurückgegangen in das erste Buch Moses im Kapitel 10. Und da lese ich, hier sind die Nachkommen, die Söhne von Noah. Kapitel 10, 1. Buch Moses. 1. Buch Moses, Kapitel 10, und die Verse 1, das genügt für euch.
Dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet.
Mhm. Kurzer Vers, und doch hat er sehr viel Bedeutung. Das sind die Söhne, die nach der Sintflut weitergelebt haben. Und diese drei Söhne, da kann man dann weiterlesen, wenn man zu Hause ist, haben die ganze Welt bevölkert. Mit Ausnahme, aus diesen ist ja auch Abraham entsprossen. Und Abraham hatte zwei Söhne, Isaac und Ismael. Und diese werden hier nicht erwähnt, weil Ismael und Israel haben ein besonderes Volk gegeben. Ismael waren die Araber und da waren 12 Stämme. Und es ist übrigens interessant, dass Gott die Verheißung gemacht hat, dem Abraham, dass er Ismael segnen werde und dass aus ihm 12 Knaben kommen werden, die dann Prinzen sein werden. Und jeder von diesen Knaben war ein Prinz über 12 verschiedene Stämme von den Arabern. Gut, das hat sich heute etwas verschwommen. Wir finden noch selten Stämme, die wirklich für sich geblieben sind, zum Beispiel die Tuareg oder die Berber in dem Atlasgebiet und noch andere. Aber sonst hat sich alles vermischt. Und unsere Erde hat sich dann bevölkert mit diesen drei Söhnen plus die Araber. Aber sonst kamen alle aus diesem. Und wenn wir jetzt in Apostelgeschichte zurückgehen, ja, die Frauen waren eigentlich, wie soll ich das sagen, das Produkt, weil es hat schon Töchter gegeben. Zum Beispiel Jakob hatte auch Töchter. Und es wird etwas erwähnt von einem Unfall, der passiert ist, von einer Tochter. Aber sonst wurden hauptsächlich die Söhne erwähnt, weil Jesus kam aus einer Linie. Alles plus Verwandte. Und darum wurden hauptsächlich die Söhne erwähnt. Weil er musste immer wieder ein Blutsverwandter haben. Denn es gibt einen Spruch, ein Vers im Alten Testament, dass wenn zum Beispiel ein Israelit ein Grundstück oder eine Erbschaft verloren hatte, dann konnte nur ein Nächstverwandter ihn wieder aufkaufen. Und Jesus ist gekommen und hat diese Erde als Blutsverwandter von den Menschen, als Nächstverwandter von unserer Rasse wieder erkauft, damit wir nicht mehr in der Sklavenschaft der Sünde sind. Das sind Symbole von der Bibel. Jetzt in Apostelgeschichte Kapitel 17 und der Vers 26.
Und er hat gemacht, dass alle Völker von einem einzigen Blut abstammen und auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat bestimmt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen.
Und dann hat er eine...
Jetzt lass uns mal diesen Text aus unserer Bibel lesen, da kommt man nicht klar. Mit dem, was du jetzt gelesen hast. Aber es geht ja nicht aus der grünen Bibel. Du hast gelesen jetzt 26, 25.
Ja, dann lässt vielleicht eine andere Übersetzung.
Ja, das ist die Luther, aber Heidi hat auch gesagt, welcher Vers. Und er hat gemacht, dass von einem aller Menschen Geschlechter stammen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat bestimmt, wie lange und wie weit sie wohnen sollen.
Mhm. Und Französisch heißt es Blut.
Ah.
Und das ist am nächsten im Hebräischen verwandt. Im Griechischen heißt es auch Blut.
Er hat gemacht, dass alle Menschen aus einem Blut gekommen sind und dass sie auf der ganzen Fläche der Erde wohnen, und hat für sie festgelegt die Zeit und die Grenzen von ihren Wohnungen. Und dann hat er einen sehnlichen Wunsch gehabt. Wer liest weiter, 27?
Damit sie Gott suchen sollten, ob sie ihn wohl fühlen und finden möchten. Und für wahr, er ist nicht ferne von allem jeglichen unter uns. Denn in ihm leben und sind wir.
Das war der sehnliche Wunsch, dass alle wieder ihren Stammvater suchen. Das ist Gott, der hat uns geschaffen. Und hier kam, eigentlich heißt es, dass Jesus Christus aus dem gleichen Blut und aus dem gleichen Fleisch war wie die Menschenkinder. Das heißt, Jesus Christus wurde einer von unserer Rasse. Mit dem einzigen Unterschied, dass er legitim, ihr versteht das Wort legitim, Gottes Sohn war. Hingegen wir werden auch Söhne und Töchter Gottes, aber adoptiv. Wenn wir jetzt diese drei Söhne anschauen von Noah, da war Sem. Und Sem ist der Stammvater von der israelitischen Nation, das heißt Abraham, Isaac, Jakob. Jakob hatte dann 12 Stämme, das die Israeliten gebildet hat. Und er hat den richtigen Gott angebetet, obwohl alle drei hatten den gleichen Religionsunterricht. Nicht nur Sem, sondern alle drei.
Entschuldigung, im Griechischen heißt auch Ematos. Aus einem.
Ja, dann passt das gut. Ja.
Aus dem Griechischen auch.
Und warum kommt denn immer der Name Antisemiten? Weil Sem der Vater ist von den Juden. Darum kommt auch das Wort Antisemit, das heißt die, die gegen die Juden sind. Und man hat schon immer und immer wieder probiert, dieses Volk zu zerstören. Aber Gott hat es nicht zugelassen, weil er hat diesem Volk den Erlösungsplan gegeben, er hat diesem Volk den Anschauungsunterricht gegeben, er hat ihnen die Propheten gegeben und er hat diesem Volk die ganze Prophetie von Anfang der Schöpfung dieser Erde bis zum Schluss, bis die Erde vernichtet wird, gegeben. Sie alleine haben diese Prophetien bekommen, die Juden. Und wenn wir etwas wissen wollen, oder etwas tiefer pflügen wollen, dann müssen wir immer wieder zu den Juden gehen. Das Christentum kommt aus den Juden. Dann haben wir Schafet, und nach den Geschichtsbüchern sieht man, dass dieser Mann der Urvater ist von der weißen Rasse. Und da nennt man hauptsächlich als erste die Griechen und die Rassen, die im kaukasischen Gebiet waren. Und es heißt ja, dass die Araber gegenüber ihren Brüdern wohnen sollten. Und man liest immer wieder in der Bibel, dass die Araber ein Volk war, das mehr in der Wüste lebte als in fruchtbaren Ländern. Sie haben ja heute noch sehr viel Gebiet, das eigentlich im Wüstenland ist. Zum Beispiel die Tuareg, das sind Nomaden, sehr reiche Leute, und die leben meistens in diesen Oasen. Und dann heißt es von Kam, das sind die farbigen Völker. Als erstes kam aus diesen Völkern, Kam selber, war eigentlich ein Ägypter. Das war der Vater von den Ägyptern. Und aus den Ägyptern heraus, also aus einer ägyptischen Frau, ist ja der Ismael entstanden, der Vater von den Arabern. Aber nachher war Kana, und das waren schon die farbigen Völker, die eine andere Hautfarbe hatten. Und dieser wurde ja eigentlich verflucht von Noah, weil er eine große Dummheit gemacht hat. Nicht der Sohn, der Sohn hat die Dummheit gemacht, aber der Sohn, sein Sohn wurde verflucht. Und heute, wenn ich irgendwo gerufen werde, und das hat Schwarze manchmal da, dann fragen sie mich so nebenbei, Herr Klein oder Bruder Klein, warum sind wir denn verflucht? Sagt ja, das war damals ein Fluch von Kanaan, aber wenn ihr zurückgeht und nicht den Götzendienst macht, wie diese Stämme alle gemacht haben, dann habt ihr ebenso Anrecht an den Erlösungsplan von Jesus Christus wie alle anderen Völker. Und wir müssen auch schauen, wenn ich einen Schwarzen, einen Afrikaner begegne, dann lange ich ihm öfters in die Haare hinein. Weil diese Haare fühlen sich an, wie wenn man in ein Schaffell hineintastet. So ist das dicht. Und das ist nur Liebe von Gott. Denn die sind einer solchen Hitze ausgesetzt, dass wenn sie zum Beispiel Haare hätten wie ich, dann bekämen sie einen Sonnenstich. Und auch die Farbe hilft ihnen, die Hitze zu ertragen. Man hat entdeckt, dass zum Beispiel der Eisbär unter seinem weißen Fell eine schwarze Haut hat und die ist undurchlässig für die starken Strahlen und die Kälte sogar auch und die Hitze, wenn er weil es ist interessant, man sagt immer, der Nordpol sei sehr kalt, aber es ist ja 6 Monate lang hell dort da oben. Und die Ausstrahlung von den ultravioletten Strahlen sind viel stärker noch als hier. Das denkt man gar nicht daran.
Die Wärmestrahlen sind nicht so. Ultraviolett ist sehr stark,
ja.
Man merkt es thermisch nicht
daran. Thermisch merkt man es nicht, ja, das stimmt, das wird abgekühlt nicht. Und diese drei Völker haben also jetzt die Erde bevölkert und alle drei hatten doch die gleiche Religion, aber eben nicht die gleiche Gesinnung. Und einzig Sem ist derjenige geblieben, der den Schöpfer, der Gott über alles, der die Erde geschaffen hat, angebetet hat. Es war auch damals bei Adam so. Seth war auch einer von denen, der damals auch diesen Gott angebetet hatte. Und alle anderen sind dann eigentlich Götzendiener geworden. Und Schafet ist eigentlich eine Rasse geworden, die schnell zur Philosophie übergegangen ist. Und ich mag mich erinnern, ich habe gelesen, da als Paulus nach Griechenland gegangen ist, hat er sich geärgert über die große Anzahl von Götzen, die er dort angetroffen hat. Und selbst heißt es, dass die Leute gesagt haben, wir wollen denen mal zuhören, was denn der uns noch bringen will. Das heißt, sie waren so gesättigt von Philosophie, von Mythen und von verschiedenen Geschichten, dass sie glaubten, niemand könnte ihnen noch etwas Neues bringen. Und Paulus war inspiriert von Gott. Da hat er ein Götzenbild gesehen, das keinen Namen hatte. Und da hat er diese Gelegenheit benutzt und hat gesagt, ich bringe euch jetzt diesen Gott, für den ihr keinen Namen habt. Und hat ihnen dann Jesus Christus mit dem Heiligen Vater dargestellt. Einige haben dann wirklich geglaubt und haben sich dann dort bekehrt. Ja. Der Name von Schafet findet man im Griechenland, im Kaukasgebiet und auch bei den Indianern, nicht bei den Indern. Wir müssen Inder und Indianer nicht verwechseln, sondern die Indianer von Nordamerika. Übrigens, die haben einen einzigen Gott auch, Manitou. Ein arabischer Autor spricht auch über Kam und sagt, dass diese Leute, die Erfinder waren vom Spiritismus und von den magischen Künsten, vom Aberglauben, vom Götzendienst und auch sehr tief gesunken in der Moral.
Die Kamiten.
Kamiten, ja.
Sind die schwarz?
Das sind, die Kamiten waren eigentlich, der Vater war der Ägypter, aber der Kanaan, das waren dann die dunklen Völker. Und diese haben sich dann ausgebreitet nach Afrika hinunter. Nur die Araber, die haben sich ausgebreitet. Die gingen immer dort, wo es schön war. Die waren an der Küste von Afrika, an der Nordküste. Die haben sich dann dort sässig gemacht. Vielleicht auch darum kam die Prophetie über sie, dass Ismael und seine Nachkommen ein wilder Esel sein wird. Seine Hand wird gegen alle sein und alle Hände werden gegen ihn sein. Und das ist heute wahr mit den Arabern. Er ist gegen alle. Der Terrorismus ist in allen Staaten von ihm. Und dann noch die Religion. Wenn man bedenkt, diese fanatische Ansicht von Khomeini, der macht nur Krieg, damit er den Weg offen hat und er glaubt an seine Vorfahren, die schon damals 250 Jahre Krieg gemacht hatten, die ja bis vor die Tore von Wien gekommen sind und bis nach Spanien gekommen sind, nicht? Und alle wollten sie bekehren zum Mohammed, Islamismus. Und heute haben wir den Islam als wirklich eine mächtige Religion, die ist verbreitet in Indien, in China, in Afrika und überall. Wir haben sogar in der Schweiz einen Tempel von den Arabern. Nur in Deutschland weiß ich, dass die Siebentagsadventisten einen Tempel gegeben haben für die Islamiten, damit sie ihren Gottesdienst dort abhalten können. Und eine Zeit lang war Kanaan ein freies Volk. Und dann sind die Araber gekommen und haben sie gefangen genommen, haben sie verkauft zu Sklaven. Und darum ist eigentlich die Verheißung, die gemacht wurde, damals zu Noah und von den drei Söhnen, da heißt es, dass der eine, der echten Gott hat, dass der andere im Zelt wohnen wird von Sem. Das heißt, dass Sem eigentlich das größte Kapital hat von der ganzen Welt, sind die Juden. Wenn man an Rothschild denkt, und an alle diese großen, mächtigen Männer, die fast das ganze Kapital von der Erde in den Händen haben, dann kann man verstehen. Ich habe es damals verstanden, als ich ein Haus hatte. Da hatte ich meine erste und zweite Hypothek auf einer Bank und der Direktor hat mir gesagt, wissen Sie auch, weil er wusste, dass ich religiös veranlagt war damals, wussten Sie auch, dass Sie eigentlich unter den Juden wohnen? Sag ich, warum? Ich dachte schon an den Bibelvers da. Da sagt er, mein ganzes Kapital, das ich habe in der Bank, gehört den Juden. Das sind entweder Viehhändler oder sonst Geschäftsmänner von dem ganzen Gebiet dort. Und mein ganzes Kapital gehört den Juden, das gehört nicht mir. Ich bin nur Direktor von der Bank. Also wohnte ich bei den Juden in den Zelten in dem Zelten von Sem, Semiter. Und darum hasst man die Juden so, weil sie eine große finanzielle Macht haben auf der Welt.
Man sagt auch immer, sie tun lieber fingerslang handeln, wie armslang arbeiten. Gell?
Ja, ja. Ja, ja. Doch, doch. Und die Araber waren die größten Sklavenhändler. Die haben dann ihre Sklaven überall hin verkauft. Und heute noch werden Sklaven gekauft und das geht sogar bis nach Italien. In Italien hat man entdeckt, dass ein Sklavenhandel unter der Mafia existiert. Ja. Und vor etwa 5 Jahren hat die Meerespolizei ein Schiff entdeckt und das war ihnen verdächtig. Und dann haben sie gesehen mit dem Teleskop, wie sie Schwarze, die angekettet waren, einer am anderen an, in das Meer versenkt haben. Weil sie Angst hatten, sie werden entdeckt von diesem Polizeischiff. Also geht der Handel immer noch weiter heute. Und jetzt diese Kanaaniter, also diese schwarzen Völker, kann man auch sagen, dass sie waren wie der Jüngste, das war der Jüngste. Und der Jüngste ist von zu Hause weg, das heißt vom Vaterhaus weg, vom echten Gott weg. Und was hat er zuletzt gemacht? Er hat Schweine gehütet. Und auch diese schwarzen Völker sind die meisten sehr tief heruntergekommen in Sachen Moral und auch in Aberglaube. Wenn ich manchmal mit den Missionären spreche, es ist wirklich unglaublich, was die für einen Aberglauben haben. Ich habe einmal ein Buch gelesen über sie, was die grausam sein können. Wenn irgendetwas passiert, dann wird ein Los gezogen und wehe, es fällt auf irgendjemand und der wird dann gemartert, um die Geister zu beschwichtigen, nicht? Und doch, Gott liebt alle Menschen und er hat in Jesaja, gehen wir zurück, das ist vor Jeremia, in Kapitel 66, und da ist der Vers 20. Wer hat es gefunden? Verse 20. Vielleicht kannst du schon von 19 anlesen.
Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden.
Und Entschuldigung, 66?
Ja.
Vers 26?
Ja.
Nein,
19.
Und ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten, und einige nach Tarsis, nach Put und Lut, nach Maschech, nach Undrosch, nach Tubal und Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbringen zum Herrn, zum Weingeschmack, zum Weingeschenk auf Rosen und Wagen, zum Weihegeschenk, Entschuldigung, zum Weihegeschenk auf Rosen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren und Dromedaren, nach Jerusalem und zu meinen heiligen Berge, spricht der Herr, gleich wie Israel die Opfergabe in reinem Gefäß zum Hause des Herrn bringt.
Hat sich das erfüllt? Ja, in der Zeit von den Juden, als sie noch den Tempel hatten, da kamen Tausende und Abertausende fremde Menschen, um dort Gott anzubeten. Haben wir Beispiele? Nur eins. Der Finanzminister von Äthiopien, der gekommen ist, um den Gott der Juden anzubeten, und der dann von Philipp getauft wurde, nicht? Auf Deutsch heißt es Kämmerer, aber es war der Finanzminister von der Königin von Äthiopien. Und die haben jahrhundertelang den Sabbat gehalten. Der Sonntag wurde erst wieder eingeführt, als die Italiener den Krieg machten gegen Äthiopien. Da haben sie zugleich auch Priester hingeschickt, damit sie die Sonntagsschulen wieder eröffnen und den Sabbat abschaffen in Äthiopien. Und hier sieht man, dass sie mit Dromedaren, also mit Kamelen, mit Eseln kommen und ihre Geschenke bringen nach Jerusalem, um dort Opfer zu bringen. Und mit dem haben sich natürlich leider die Juden bereichert und haben ihre Pflicht nicht erfüllt, um ihnen dann auch das Evangelium zu erklären, das heißt, warum sie diese Opfer brachten. Und das hat dann eine Mauer errichtet zwischen den Israeliten und allen anderen Nationen. Aber Gott wollte, dass Schafet, denn die Schafetisten waren ja hier in Javan und Tubal, das waren die Japhetisten. Das waren diese Völker, die damals. Und Lut und Pul, das waren die Stämme, die um Äthiopien und dort herum waren. Die sollten kommen und diesen Gott anbeten in Jerusalem, weil Jerusalem war in der Mitte von der Welt, verteilt, geografisch. Und Gott wollte da eine sogenannte, man sagt auf Französisch, une plaque tournante, eine Scheibe machen, wo alle hinkommen. Ne? Eine Drehscheibe machen. Und jetzt lesen wir in Exodus, das Kapitel 12.
Das
zweite Mose. Das ist ganz am Anfang.
Vers 75.
Exodus 12. Und der Vers 47 bis 49. Wer will es lesen?
47?
Ja.
Die ganze Gemeinde Israel soll es tun. Wenn ein Fremdling bei dir wohnt und dem Herrn das Passa halten will,
was sollten sie tun?
Das Passa halten.
Ja, oder das Osterlamm, nicht? Und was stellte das dar? Jesus Christus. Sie sollten ihnen verkündigen, dass Jesus Christus einmal wie ein Lamm geschlachtet wird am Kreuz und dass das wieder ihre Sünden vergibt, dass das ein Sühnungsopfer ist, um sie von allen ihren vergangenen Sünden zu waschen. Und das wäre eigentlich die Aufgabe gewesen von den Juden, allen diesen Fremden das zu zeigen und dass sie das mitmachten. Und sie haben es leider öfters verpasst. Weiter.
Wenn ein Fremdling bei dir wohnt und dem Herrn das Passa halten will, der beschneide alles, was männlich ist. Alsdann trete er herzu, dass er es halte.
Ja, und was heißt das, wenn er dann beschnitten wurde? Dann gehört er zum Volk Gottes. Er war dann nicht mehr ein Fremder, er war kein Heide mehr, sondern obwohl er ein Schwarzer oder ein Gelber oder ein Brauner war, gehörte er dann zum Volk Gottes. Und er konnte nach Hause gehen und dort weiter das verkündigen, was er gelernt hat in Jerusalem. Aber leider haben sie nicht das richtige Evangelium gelernt, denn im Hebräerbrief heißt es, sie hatten das gleiche Evangelium wie wir, aber es hat ihnen nichts genützt, weil sie nicht daran glaubten. Darum haben sie den Messias verworfen. Weiter.
Und er sei wie ein Einheimischer des Landes. Aber ein Ungeschnittener darf nicht davon essen. Ein und dasselbe Gesetz gelte für den Einheimischen und den Fremden, der unter euch wohnt.
Gut. Also hier hat schon sehr früh Gott einen Bund gemacht, dass die Fremden, die Ausländer, nicht ausgeschlossen werden aus dem Volk Israel. Und dann lesen wir noch im 5. Buch Moses, Kapitel 29. Das ist das Interessante bei der Bibel, dass nicht alles hintereinander geschrieben ist, dass man alles muss suchen. 29 und der Vers 11 und 12. Wir fangen bei 10 an. Wer will es lesen?
Eure Kinder, eure Frauen, dein Fremdling, der in deinem Lager ist, dein Holzhauer und dein Wasserschöpfer, damit du tretest in den Bund des Herrn deines Gottes und unter den Eid, den der Herr dein Gott dir heute auflegt.
Also sie sollten sich versammeln und sie sollten hier, heißt es, einen neuen Bund, den Gott mit ihnen machte, sollten sie mitbekommen und sollten auch Teilhaber sein von allen Segen, den Gott ihnen gegeben hat. Und zwar heißt es im Kapitel 28, wir wollen es nicht lesen, da heißt es, der Fluch oder der Segen, den Gott ausgesprochen hat. Und da heißt es öfters, wenn du das und das machst, zum Beispiel nur etwas, hier heißt es, du wirst leihen an vielen Nationen, aber du wirst nie Geld borgen. Das wäre eigentlich schön für uns, dass wir immer nur Geld geben werden, aber wir müssen nie Geld von jemandem borgen. Und dann heißt es, du wirst am Kopf sein und nie am Schwanz. Und wenn Israel und alle die, die jetzt diesen Bund gemacht haben mit Gott, die Treue gehalten hätten, hätte Gott alle diese Segnungen, die er hier gemacht hat, hätten sie bekommen. Und auch heute, wir können noch diese Segnungen in Anspruch nehmen. Das ist nicht nur für die Juden. Viele sagen immer, ja, das war für die Juden. Aber ich komme manchmal in ein Haus und dann sagt man mir, ja, Herr Klein, das war für die Juden. Sage ich, bitte schön, dann nehmen Sie Ihren Psalmenspruch, den Sie da an der Wand weg. Denn das waren Juden, die das geschrieben haben. Diese Verheißung gehört auch nicht Ihnen. Nicht? Man muss konsequent sein. Aber eben, es ist ja viel Unwissenheit dabei. Und da wollte ich nur zeigen, dass schon ganz, ganz am Anfang Gott einen Bund gemacht hat, alle seine Verheißung gegeben hat. Ich will nicht alles das ganze Kapitel lesen. Und dass selbst auch die Fremden an diesen Verheißungen konnten teilnehmen. Und dann haben wir im Epheser, das ist im Neuen Testament, Kapitel 2, Vers 19. Wer will den Vers lesen?
Welches
Kapitel war das nochmal? Kapitel 2, Vers 19. Nur Vers 19.
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen.
Eine wunderbare Verheißung für die Fremden. Da heißt es, ihr seid keine Fremden mehr. Und nicht mehr Menschen, die draußen sind, also außerhalb der Stadt von Jerusalem. Aber ihr seid Mitbürger von allen Heiligen. Ihr seid Leute von dem Haus Gottes. Und wenn zum Beispiel ein Grieche oder irgendein anderer den Tempel betreten hat in Israel, dann haben sie Mordio geschrien und gesagt, er hätte den Tempel verschmutzt. So weit sind sie gekommen. Obwohl es hier steht, dass sie auch Menschen, Leute des Hauses Gottes sind, dass sie auch hineingehen durften. Und da versteht man etwas besser, warum heute es Juden gibt und warum es Christen gibt. Weil die Juden haben sich abgesondert, eingekapselt, haben eine Mauer um sich herum gemacht und haben immer gesagt, wir sind das Volk Gottes. Dabei waren sie es gar nicht mehr. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, eine Verheißung, solange Sonne, Mond und Sterne am Himmel ist, wird mein Volk bestehen. Aber wer war das Volk? Wenn Gott von seinem Volk gesprochen hat, dann waren immer Konditionen drin. Wenn du mir gehorchst, dann bist du mein Volk. Und die Juden haben nicht mehr gehorcht. Sie haben sich sogar untereinander getötet, um Priester und hohe Priester zu werden. Sie haben sich vergiftet, wie damals auch das so war am Anfang im Papsttum. Haben sie auch dieselbe Methode gehabt. Und dadurch haben sie sich immer mehr von Gott getrennt, durch ihren Ungehorsam, und waren nicht mehr das Volk Gottes. Das Volk Gottes hat sich herausgestellt durch Jesus Christus, auch wieder mit den Juden, die ihren Messias erkannt haben. Und dann hat es eine neue Gemeinde, eine neue Religion gegeben. Das sind dann die Christen geworden. Aber am Anfang waren es alles nur Juden. Waren keine Heiden drunter. Erst später sind dann Römer, Griechen und so weiter dazugekommen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den ältesten Sohn nehmen von dem Gleichnis, dann können wir den vergleichen mit den Juden. Er war immer zu Hause, er war immer beim Vater, das heißt beim Heiligen Vater. Bitte? vom Gleichnis von dem
verlorenen
Sohn. Ja. Und der Jüngste, das wären die, wir nehmen jetzt hier den Jüngsten in Mehrzahl, weil Gott sagt, es sind alle Brüder, diese Fremden, dann ist der Jüngste weggegangen. Das heißt, die Japhetisten, die Griechen und die farbigen Völker sind von Gott abgefallen und sind Götzendiener geworden. Aber der Herr sucht sie. Er möchte gerne, dass sie wieder zurückkommen in sein Haus. Und es ist egal, wie sie aussehen. Lesen wir noch einige Bibelverse. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 10, Vers 18.
Kapitel 10,
ja, Vers 18, ja. Was steht bei euch?
Und man wird euch vor Fürsten und Könige führen, um meinetwillen, zum Zeugnis über sie und über die Heiden.
Also hat hier schon Jesus den Juden prophezeit, dass sie auch zu den Heiden gehen sollten. Und dann hat es noch viele Bibelverse ähnliche in der Apostelgeschichte. Und jetzt lesen wir noch im Römer Kapitel 3, Vers 29. Römer Kapitel 3, Vers 29.
Und ist Gott allein der Judengott? Ist er nicht auch der Heidengott? Der Feind ist auch der Heidengott.
Kapitel 3, 29. Ja. Oder ist denn Gott nur der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Es gibt nur einen Gott und er wird alle rechtfertigen, seien sie beschnitten oder unbeschnitten. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und heute kann jedermann, jetzt kommt die große Frage, zu wem gehören wir?
Heute oder haben gehört?
Wie?
Heute oder wir haben gehört, zu ja. wem wir gehört haben.
Ja, wir gehören auch eigentlich zu denen, die von Gott weggegangen sind in ein fremdes Land, die fremde Götter gehabt haben, die nicht den echten Gott gehabt haben. Und der Herr sucht uns alle. Und wenn ich da an den Bibelvers denke, Lukas Kapitel 15, Vers 31 und 32.
Kapitel 19,
ja?
15.
Vers 31 und 32. Ja.
Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Wem sagt er das? Heute noch Christus. Alle Völker auf der ganzen Erde, sagt er heute, zu denen, die sagen, sie sind das Volk Gottes, sagt er, soll ich mich nicht freuen, wenn auch dieser, sei es jetzt ein Franzose, sei es jetzt ein Araber, sei es jetzt ein Inder oder ein Indianer, was es sei, alle, die von zu Hause fortgelaufen sind, möchte der Vater wieder sammeln zu sich und möchte sie wieder bei sich haben. Und darum sagt er zu dem, der zu Hause ist, das heißt, der schon in einer Gemeinde, in einer Kirche installiert ist und sich abkapselt und sagt, wir sind das Volk Gottes, wir haben die Wahrheit. Das kann sehr gefährlich sein. Er sagt zu allen, habe ich nicht auch mich gesehnt nach dem, der weggegangen ist? Das heißt die Heiden, auch die Europäer waren Heiden. Ich möchte sie alle gerne wieder zurückhaben. Ich möchte sie alle gerne für mich versammeln. Und darum hat Jesus gesagt, wenn ich einmal erhöht werde, das heißt, wenn ich einmal gekreuzigt werde, werde ich alle Menschen an mich ziehen. Und der große Mittelpunkt von heute ist Jesus Christus, der jeden Menschen zu sich ziehen will, um ihm die Sünden zu vergeben. Er hat sie schon lange vergeben am Kreuz. Um, damit wir mit Gott Vater versöhnt werden und wieder nach Hause kommen. Das Haus ist nicht eine spezifische Kirche, sondern ist derjenige, ist ein Christ, ist ein Jünger von Jesus Christus, der Jesus Christus gehorcht. Denn es gibt Dutzende von Kirchen, die sagen, sie sind Christen, aber sie gehorchen Christus nicht, was er gesagt hat. Das ist nicht sein Volk. Das ist nur eine religiöse Gesellschaft. Aber sein Volk ist dort, wo Christus das Haupt ist und wo Christus im Herzen regiert. Und darum heißt es, er wurde aus, im Johannes und im Hebräerbrief heißt es, Christus wurde außerhalb vom Lager, außerhalb der Stadt von Jerusalem gekreuzigt, damit die Juden ja nicht glauben, dass er nur für sie gestorben ist, sondern außerhalb vom Lager, außerhalb der jüdischen Religion ist Jesus Christus gestorben, damit alle Völker, alle, die von zu Hause weggelaufen sind, wieder einmal zu ihm kommen. Und heute noch breitet Jesus seine Arme aus und wartet, bis der verlorene Sohn nach Hause kommt. Amen. Er hat doch gesagt, töten wir das Kalb. Das heißt, es gab ein Blutvergießen hier und auch Gott Vater wollte oder respektiv hat seinen Sohn geopfert für den verlorenen Sohn. Und das größte Fest wird sein, wenn Jesus Christus kommt, dann heißt es in der Bibel, dass wir weggenommen werden mit ihm in den Wolken des Himmels. Und dann kommt das Hochzeitsmahl mit Jesus Christus. Aber das wird nicht hier auf Erden sein. Die Bibel sagt, das ist dann im Himmel.
Ich wusste nicht von Gott und nicht von Golgatha. Ein halbes Lebensweg lag hinter mir zurück. Ich hab die Suche und ich endlich sagte ja. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Als Jesus in mein dunkles Leben da sein kam. Ich sah die Wunde, Lust und Freude dieser Welt. Doch euch um Ehre machte mich nicht frei. Meine Zuruhe war Frieden, Willen, Ruhe. Wie ich erkannte, dass mein Bruder Jesus sei. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Was mein Herz ersehnte, schönste Tag, den Gott mir jemals gab.